Thema des heutigen Gottesdienstes ist das Buch Nehemia. Und ich habe das mal so untergetitelt. Man kann es so hier so in dem Zartrosa sehen. Was treibt dein Herz um? Und ich würde heute gerne beginnen mit ein paar Fragen und einem Handzeichen eben. Das dürft ihr euch gerne auch betätigen. Was treibt denn dein Herz eigentlich um? Oder man könnte es auch neudeutsch fragen, hast du ein Problem? Gibt es ein Problem in deinem Leben? Und mit dem, also ich meine jetzt nicht, hast du ein Problem oder so, ne, sondern ein wirkliches Problem. Eins, das euch oder dich gerade beschäftigt oder eines, von dem ihr gerade irgendwie beschäftigt werdet. Dann dürft ihr gerne die Hand heben, wenn ihr eins habt. Wie viele von euch sitzen neben einer Person, die ein Problem hat? Von der ihr das wisst. Weiß keiner? Wie viele von euch sitzen neben eurem Problem? Aber das ist eine andere Frage. Der Grund, warum ich das zum Einstieg gemacht habe, ist tatsächlich die ernst gemeinte Frage oder die ernst gemeinte Aussage. Ich würde heute gerne zu euch sprechen als Leute, die möglicherweise ein Problem haben oder eines bekommen. Und zwar, wenn du keins hast, dann kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Ich gebe dir dann eins. Das funktioniert relativ einfach. Was ich damit meine ist, gibt es in deinem Leben eine Sache, die es wert ist, dass du Zeit, Energie und Ressourcen investierst? Also welches Problem versetzt deinem Herzen einen Stich? Wo schaust du dir die Welt an, dein Umfeld, dein direktes oder das weitere Umfeld an und sagst, das ist eine Sache, die hätte ich gerne, dass sie sich ändert? Und das hat durchaus ein bisschen auch einen Bezug zu der Frage, zu dieser großen Frage, die wir uns als Christen gerne stellen, was ist denn Gottes Plan für mein Leben? So der große, überziehende Plan, wie sieht es damit sozusagen aus? Und wenn wir danach fragen, dann heißt es eben immer auch ein bisschen, wo führt denn deine Persönlichkeit, wo führt denn deine Individualität dazu, dass Gott möglicherweise in einer ganz konkreten Situation oder in einem ganz konkreten Aspekt mit dir auch in Anführungsstrichen plant. Und ich glaube, wenn wir anfangen, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was einem selber so am Herzen liegt, und nicht nur mit einer endlosen Liste von Problemen, mit denen man sich eben auch beschäftigen können, aber die dir eigentlich relativ egal sind, dann kann man tatsächlich anfangen zu entdecken, was Gott möglicherweise mit einem vorhat. Und wenn du für dich erkannt hast, was dein Problem ist oder was dein Herz umtreibt, wenn man es ein bisschen frommer formulieren will, dann kann in dir selber ein Prozess anfangen und beginnen. Und dann wird ein Problem möglicherweise, Petra hat es in der Einleitung gesagt, dann wird ein Problem möglicherweise zu einem Projekt für dich. Und ein Projekt geschieht oder entsteht per Definition immer aus einer Problemstellung. Irgendwas muss geändert werden oder irgendwas soll anders werden und dann fängt das Projekt an. Und wahrscheinlich kennt ihr das. Du siehst irgendwas, eine Situation, einen Umstand und du denkst dir, das kann doch nicht sein. Und du sagst dir, da müsste man eigentlich mal was dagegen unternehmen. Und oftmals sind solche Dinge, solche Beobachtungen dann tatsächlich auch der Beginn von einer Berufung. Ich habe mal ein historisches Beispiel mitgebracht, das noch gar nicht so weit weg ist. Henri Dunant, kennt den jemand? Matthias kennt ihn, Petra hat es schon gesagt, Rotes Kreuz. Tatsächlich, interessanterweise nicht nur Rotes Kreuz, der ist auch bis zu seinem Lebensende der Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz gewesen. Also gläubiger Christ, hat auch viel mit dem CVJM zu tun. Und der hat nach einer Geschäftsreise im Jahr 1859, im Zuge derer er sozusagen Zeuge wurde, der desolaten Zustände unter den Verwundeten nach einer Schlacht zwischen österreichischen und französischen Truppen, hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Eine Erinnerung an Solferino. Da hat er das quasi aufgeschrieben, was er da sozusagen gesehen hatte. Das hat er 1862, also 3 Jahre später, auf eigene Kosten veröffentlicht und innerhalb Europas verteilt und verbreitet. Und ein Jahr darauf kam es infolge des dort beschriebenen Desasters auf diesem Schlachtfeld zur Gründung, des seit 76 dann als internationale Rote Kreuz bekannten Komitees. Und übrigens, Auch die 1864 beschlossenen Genfer Konventionen, die gehen maßgeblich auf dieses Buch zurück, das Henri Dunant verfasst hat. Also diese Sachen um Völkerrecht und solche Sachen, das basiert im Wesentlichen auf Vorschlägen, die er in diesem Buch gemacht hat. Er hat ein Problem gesehen, er hat eine desolate Situation gesehen, er hat daraufhin gehandelt und das Ergebnis, von dem kann man jetzt so sagen, profitieren wir heute immer noch. Er wurde Zeuge von einer desaströsen, problematischen Situation, die ihn derart existenziell beschäftigt hat, dass er sie zu seinem ganz individuellen und persönlichen Problemprojekt, wie auch immer, gemacht hat. Und er ist dagegen an und vorgegangen. Und ich würde euch eben, ihr habt es ja schon gesehen, am Titel der Predigtreihe gerne mit hineinnehmen, anhand vom Beispiel Nehemias, wie kann ich ganz persönlich zu jemandem werden, der einen Unterschied macht? Oder was gibt es da für Dinge, die man sich vielleicht aus dem Beispiel Nehemias ableiten kann? Heute gucken wir die ersten beiden Kapitel im Nehemia-Buch an. Also wenn ihr eure Bibeln oder Apps dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Ich habe die relevanten Textpassagen auch dabei. Ich hoffe nicht zu klein, das werden wir jetzt gleich als nächstes sehen. Wahrscheinlich doch zu klein, aber ich lese es ja auch vor. Nehemia 1, also wir starten ganz vorne im Nehemia-Buch an. Bericht von Nehemia ben Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Monat Kislev kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Und Nehemias Reaktion, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Als das Nehemia-Buch beginnt, ist er selbst sehr weit entfernt von dem Problem, das er geschildert bekommt. Die Situation in Jerusalem ist nicht seine Situation vor Ort, er ist woanders. Er ist Israelit, ja, aber er lebt in Susa, das ist die Winterresidenz von Artaxerxes, dem persischen Herrscher von damals gewesen, die dominierende Weltmacht in dieser Zeit. Und Nehemia ist ein Nachkomme der Israeliten, die 587 vor Christus nach Babylonien ins Exil verschleppt worden sind und dort eine 70-jährige Exilszeit sozusagen haben verbringen müssen. Von denen ist er eine Nachkomme. Nehemia hat zu dem Zeitpunkt Karriere gemacht am Hof des persischen Königs und erhält eine Position inne, wie wir noch sehen werden, von nicht unbeträchtlichem Einfluss, also er ist tatsächlich ein einflussreicher Mann. Und was Nehemia nahe geht, ist diese Geschichte, die er eben erzählt bekommt über den Bruder, seinen Bruder, über die Heimat seiner Familie, die er erzählt. Jerusalem liegt in Trümmern, die Mauer ist zerstört, die Bevölkerung ist zerschlagen. Und obwohl Nehemias Zeit oder Nehemias Leben hier in Susa kein schlechtes ist, könnt ihr euch nochmal hier seine Reaktion vor Augen malen. Er trauert tagelang aufgrund dieser Botschaft, sitzt und weint, trauert, fastet und betet. Und jetzt kann man sich heute wahrscheinlich fragen, berechtigterweise möglicherweise fragen, warum diese ganze Szenerie wegen so einer komischen Mauer? Was soll das ganze Tamtam? Natürlich ist die Situation in der Antike damals ein bisschen eine andere gewesen. In der Antike ist die Stadtmauer das, was einer Stadt natürlich Sicherheit und Schutz bietet. Das bedeutet auch Handel, das bedeutet auch Arbeit, das bedeutet auch Wohlstand. Und wenn eine Stadt gut gesichert war, wenn sie eine gute Stadtmauer hatte, dann ist das immer auch ein Zeichen dafür gewesen, dass die Stadt prosperiert und dass es ihr eben gut geht. Eine Stadtmauer war interessanterweise auch das Fundament für Erziehung und Kunst, weil ohne diese Mauer, heute würde man wahrscheinlich das relativ synonym setzen können mit ohne diese Form von Infrastruktur, gäbe es eben Angst, Gewalt, Hunger, jeder könnte da jederzeit einmarschieren. Und für Nehemia ist diese Botschaft, dass die Mauer da jetzt, obwohl die Juden inzwischen wieder zurück sind in Jerusalem, immer noch brach liegt, ist es der Super-GAU schlechthin. Es ist auf der einen Seite ist es ein tatsächlich physisches Problem, aber es ist, hat für Nehemia auch eine geistliche Komponente. Es ist da auch spirituell quasi was im Argen. Die Leute sind eben nicht nur in großen Schwierigkeiten aufgrund der politischen Situation dort vor Ort, sondern sie sind auch, das ist das, was da mit Not und Schande gemeint ist, sie sind auch in einer Art geistlichen Disorientierung. Und sie fragen sich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt in Jerusalem, ja, wo ist denn Gott? Mit all den Versprechen, die er uns in unserer Geschichte gemacht hat. Wir sind sein Volk, wir sind sein erwähltes Volk, das Volk seines Eigentums. Jetzt haben wir Exilsituation hinter uns gebracht, sind wieder zurück dort, wo wir eigentlich sagen sollen, aber es ist immer noch alles katastrophal. Wo ist Gott nach 70, 80, 90 Jahren? Und das ist jetzt durchaus auch in unserem Leben eine Zeitspanne, wo man sagen müsste, wenn Gott sich in deinem Leben so lange nicht gemeldet hat, dann ist es lange. Sie wissen es nicht. Und wir müssen auch heute nicht besonders weit schauen, um zu realisieren, dass wir in einer Welt von lauter zerstörten Mauern leben. In diesem Sinne Mauern. Also man kann Mauern ja durchaus auch negativ bewerten, aber in diesem Sinne eben positiv. Mauern in Gemeinschaften und Familien und Menschen. Wo ist so eine zerstörte Mauer oder wo siehst du so eine zerstörte Mauer da liegen und das lässt dein Herz brechen? Wie gesagt, was ist dein Problem? Was treibt dein Herz um? Ich kann natürlich nicht wirklich ein Problem für euch suchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch diese Transferleistung zu gucken, was ist in meinem Leben so ein Problem, was ist in meinem Leben so eine zerbrochen daliegende Mauer, das könnt ihr für euch selber finden. Für Nehemia ist das Problem eben die Mauer in Jerusalem. Das ist für ihn kaum auszuhalten, aber er kann nichts dagegen unternehmen, offensichtlich momentan gerade. Und dementsprechend macht er was nicht, wo wir manchmal die Tendenz dazu haben, er fängt jetzt nicht an, in blinden Aktionismus zu verfallen und alles Mögliche zu versuchen und gucken, das irgendwie wieder gerade zu biegen, sondern er schüttet Gott sein Herz aus und jetzt kommt ein bisschen ein längeres Gebet, das ich euch hier mal mitgebracht habe. Das sind wie gesagt die Verse kurz nachdem er diese Situation in Jerusalem beschrieben bekommt. Ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes oder deines Dieners hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete, mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist die Situation, in der sie mal waren. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechts und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Barmherzigkeit kann man in diesem hebräischen Kontext tatsächlich auch mit Gnade oder Erfolg übersetzen. Schenk mir Barmherzigkeit, das sind die letzten Worte, und Erfolg vor dem Mann, mit dem ich jetzt gleich reden werde. Und das ist ein bisschen so ein phänomenales Gebet, auch in der Art und Weise, wie es formuliert ist. Nehemia sieht sich, wie gesagt, mit diesem sehr großen Problem konfrontiert, aber er beginnt nicht damit zu sagen, ja, was ist denn jetzt das große Problem eigentlich? Ne? Die Mauer thematisiert er in dem Gebet. Gebet fast überhaupt gar nicht. Womit er aber anfängt in dem Gebet, ist, dass er die Perspektive nach oben richtet und sagt, Gott ist groß. Und ich glaube nicht, dass er das tut aus einem floskelhaften Vokabular heraus, sondern weil er da durchaus auch an der Realität orientiert ist. Und wenn es dort heißt, Gott des Himmels, so wie er das Gebet beginnt, ach Herr, Gott des Himmels, dann heißt Gott des Himmels nicht einen Platz irgendwie ganz weit draußen, sondern der Himmel ist die Sphäre oder ist die Dimension, in der Gottes Wille uneingeschränkt Realität ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hört man Leute sagen, dass sie beim Beten das Gefühl haben, dass ihr Gebet nicht über die Zimmerdecke oder sowas hinausdringt. Das muss es nicht, weil Gott genauso in diesem Zimmer ist, als ob er zwei Stockwerke weiter oben wäre. Gott hört es. Und mit diesem großen Gott startet Nehemia quasi sein Problem. Er breitet ihm das in seinen Augen gigantische Problem aus und er beichtet nicht nur die Schuld seines Volkes, sondern auch die seiner eigenen. Und da ist er ganz klar, dass seine theologische Argumentation ist, die Situation, warum das so ist, ist, weil wir uns nicht dementsprechend verhalten haben, wie wir das eigentlich hätten tun sollen. Und dann sagt er, schenk deinem Diener oder deinem Knecht, das ist er selbst was, Erfolg, Gnade, Barmherzigkeit. Und das bedeutet, in diesem Moment hat er sich von seiner Problematik oder seiner Problematik nur gedanklich Aufmerksamkeit widmen, weiter bewegt und ist jetzt, signalisiert er seinen Willen, in dieser konkreten Sache quasi auch aktiv zu werden, weil ihm das eben einen Stich versetzt. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, da hat einer Folgendes gesagt, es gibt die Hypothese, dass man Menschen in drei Kategorien von Personen einteilen kann. Die ersten sorgen dafür, dass Dinge umgesetzt werden. Die zweiten schauen dabei zu, wie Dinge umgesetzt werden. Und die dritten wundern sich, dass Dinge umgesetzt wurden. Stimmt vielleicht auch ein bisschen, ne? Ihr kennt wahrscheinlich diesen Witz, wie viele Gemeinschaftler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln. Antwort, keinen. Die Glühbirne hat schon für deine Urgroßväter genügt, die hat auch für dich zu genügen. Naja. Wie gesagt, tausende von Menschen in unserem Umfeld, die wissen möglicherweise nicht mal von irgendwelchen Mauern. Tausende von Menschen werden reagieren, indem sie sagen, meine Güte, das ist ja eine Schande mit den Mauern, da sollte wirklich mal jemand was unternehmen. Nehemia reagiert anders. Den lässt es nicht los. Er hat für sich gesagt, ich bin derjenige, der in dieser Hinsicht was unternehmen muss. Und es wird nicht allein bei dem bleiben, was Nehemia tut. Sondern es geht jetzt im folgenden Verlauf des Buches auch um das, was Nehemia und Gott quasi mit und nebeneinander tun. Und das ist das Spannende. Und das ist auch eine geistliche Realität, in der wir leben können. Es gibt diesen Gott des Himmels und der möchte Dinge mit dir zusammen anstellen. Das ist eine Realität. Und ein Großteil des Jüngerseins Jesu setzt sich daraus zusammen, zu lernen, was Gott und ich zusammen oder fromm formuliert, was Gott mit mir und durch mich tun kann. Beten heißt auch, zu einem großen Teil mit Gott über das zu reden, was er und ich zusammen unternehmen wollen. Und das ist ein relativ spezifischer Moment im Leben von Nehemia. Und jetzt heißt es Folgendes, und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes I. ist es, als Wein vor ihm stand, immer noch der gleiche König, dann nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? So spricht man intelligent mit einem mächtigen Mann. Und das kann man durchaus ein bisschen in Detailarbeit aufdröseln. Der Text erwähnt, dass diese Begegnung zwischen ihm und Artaxerxes im Monat Nisan stattfindet. Warum diese konkrete Angabe? Hat nichts mit einer Autofirma oder sowas zu tun und Toyota wäre eigentlich das Gedachte gewesen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber wer sich im jüdischen Kalender ein bisschen auskennt, der weiß, dass der Nisan quasi der Januar des jüdischen Kalenders ist. Das ist der Beginn des jüdischen Kalenders. Und vier Monate nach Kislev im September, Oktober, an dem die Geschichte beginnt, passiert quasi dieses. Nehemia 1, Vers 1 ist vier Monate vorm Jahresanfang. Jetzt sind wir hier quasi im Nisan und das heißt, Nehemia, der Aktivist, verbringt quasi vier Monate mit Warten, Beten, Hören und dann findet erst diese Begegnung mit Artaxerxes statt. Und seine erste Reaktion ist, interessanterweise, er ist nicht aktiv irgendwie auf ihn zugegangen, sondern der Artaxerxes, der hat von selbst bemerkt, dass mit dem Menschen irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Und mit
großer Wahrscheinlichkeit hat ihn das auch mitgenommen. Wollte es vom König nicht direkt zeigen, aber eines Tages beschließt er dann, seine emotionale Maske vielleicht auch fallen lassen. Und was wir von Nehemia wissen, ist eine autobiografische Information sozusagen. Er hat folgende Position inne, er ist der Mundschenk des Königs. Der Mundschenk des Königs ist quasi der Job des königlichen Sommeliers. Der ist über Auswahl und nicht nur über Auswahl, sondern auch über Verköstigung der Weine, die der König trinkt, quasi zuständig. Aber darüber hinaus hat sich das Aufgabenspektrum von so einem Mundschenk noch wesentlich weiter bewegt, mit wesentlich mehr Verantwortung. Ich habe hier eine babylonische Quelle von einem anderen Mundschenk, da heißt es, in Ahikwar war der oberste Mundschenk und Träger des königlichen Siegelringes. Also wenn du den königlichen Siegelring trägst, dann bist du auch jemand, der sozusagen das Recht hat, anstelle des Königs oder an des Königsstatt sozusagen zu sprechen. In seinem Verantwortungsbereich lagen also nicht nur das Verköstigen des Weines, sondern auch administrative Aufgaben, wie zum Beispiel die Kontrolle von finanziellen Ausgaben. Für uns klingt es heute vielleicht ein bisschen seltsam, wenn der Kerl, der für den Wein zuständig ist, auch gleichzeitig für die Finanzen zuständig ist. Das ist möglicherweise eine Erklärung dafür, warum es das Babylonische Reich heute nicht mehr gibt. Weil dann die Prioritäten etwas verwässert worden sind oder für Freunde der Wortspiele zu wenig Blut im Alkohol ist. Wie gesagt, was für uns relevant bleibt, ist, Nehemia ist ein Beamter höchsten Ranges, der auch das komplette Gebiet der Sicherheitsfragen übertragen bekommt. Zu seinem Aufgabenfeld gehört es nämlich auch, dafür zu sorgen, als Mundschenk, was? Dass der König nicht vergiftet wird. Das heißt, bevor der König isst, ist der Mundschenk derjenige, der die Speisen, die der König isst, quasi kostet. Und wenn der es dann überlebt, dann kann es der König auch essen. Also das ist der Job des Mundschenks. Und wie gesagt, Nehemia würde von Dingen wissen, die wir heute als Sicherheitsprotokolle oder so bezeichnen würden. Und wenn der damalige Herrscher eben auch nur den leisesten Verdacht haben sollte, der Mundschenk ist mir gegenüber nicht loyal, dann hast du dich als Mundschenk relativ schnell in der Position wiedergefunden, dass du einen Kopf kürzer dastandest. Oder wurdest irgendwie sonst öffentlichkeitswirksam terminiert. Also wie gesagt, wenn der König dich in so einer Position fragt, hey Mundschenk, wie geht's dir? Dann gab es für dich eine plausible und lebensnotwendige Antwort, hey, das ist der beste Tag meines Lebens, ich lebe für sie, es wäre mir eine Ehre, an ihrer Stadt vergiftet zu werden. Das ist das, was man normalerweise vielleicht so erwarten würde. Aus freien Stücken das zu tun, was Nehemia hier tut, nämlich die eigene Traurigkeit und das eigene Unwohlsein vor Artaxerxes auch zur Schau zu stellen, das war für ihn zu einem gewissen Grad eine Inkaufnahme von einem relativ großen, möglicherweise lebensbedrohlichen Risiko. Nehemia weiß es, er tut es trotzdem. Der König nimmt es auch wahr und sagt, hey Nehemia, bist du nicht glücklich mit deinem Job? Müssen wir reden? Und Nehemia denkt nicht jetzt nicht, oh, mir ist ein bisschen mulmig, sondern ich habe das jetzt mal in verschiedenen Übersetzungen Nehemia 2.2b mitgebracht. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Ich fürchtete mich sehr, ich erschrak heftig. Der Schreck vor mir in die Glieder, ich erschrak zutiefst, weil er weiß, oh Mist, jetzt bin ich in einer Situation, in der es tatsächlich für mich buchstäblich brenzlig werden könnte. Natürlich hat er Angst. Und was er dann macht, ist, er beschreibt den Zustand in seiner Heimat. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken würden, dann würde einem auffallen, dass er den Namen der Stadt, die ihm da so am Herzen liegt, den erwähnt er nicht. Er sagt nicht, Jerusalem liegt zerstört und es ist so schrecklich und es ist so traurig. Jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen überlegen oder denken, warum er das nicht tut, weil er da sprichwörtlich auch auf einem kleinen Minenfeld navigiert. Jerusalem ist Hauptstadt von einem persischen Protektorat, das heißt, sprich von einer Provinz, die man unterworfen hat, militärisch unterworfen hat. Und man kann zu dem Zeitpunkt annehmen, dass die Perser die Verwaltungsstrukturen von den Babyloniern und von den Assyrern einfach so übernommen haben. Und Punkt ist, überfallen wirst du von solchen Nationen, wenn du entweder auf dem Weg liegst in ein anderes Kriegsgebiet oder wenn du selbst irgendwann mal deine Steuerlast nicht bezahlt hast und revoltiert hast. Das ist das, was mit Juda passiert ist. Und wenn Jerusalem, das die Hauptstadt von Juda ist, wieder aufgebaut wird, dann könnte das die Leute dort möglicherweise ermutigen, wieder zu revoltieren. Und übrigens, das nur nochmal als kleine Nebenbemerkung für die historisch Interessierten, Esra und Nehemia, die beiden Bücher, gehören im hebräischen Kanon eigentlich zusammen. Das ist ein Buch, die werden bei uns deshalb geteilt oder sind bei uns im Laufe der Auseinandersetzung mit dem christlichen Kanon deshalb geteilt worden, weil unser Nehemia 1,1 tatsächlich jetzt anfängt mit dem Bericht von Nehemia, während die vorherigen Kapitel sozusagen Esra als Schwerpunkt haben. Später ist es dann so, dass Esra und Nehemia beide gleichzeitig zur selben Zeit in Jerusalem wirken, allerdings unterschiedliche Aufgaben haben. Wie gesagt, ursprünglich sind Esra und Nehemia, sollte man die auch für die persönliche Bibellese zusammenlesen, weil sie eigentlich zusammengehören. Das sind keine zwei getrennten Bücher, sondern eben ein Buch. Aber das nur als eine kleine Randbemerkung. Und was Jerusalem angeht, in der Situation, in der Nehemia sich gerade befindet, tatsächlich war es so, dass es zuvor mindestens einen Versuch gegeben hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Und von diesem Versuch lesen wir eben in unserem Esra. Da geht es um die Zeit circa 450 vor Christus. Und der Mensch, der den Aufbau Jerusalems, den Wiederaufbau Jerusalems damals gestoppt hat, ist nach jüdischer Tradition der Vater dessen, mit dem Nehemia hier im Augenblick gerade spricht, nämlich Xerxes der Erste. Und das wird in Esra 4 beschrieben, habe ich euch auch mitgebracht. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt, damit das Jerusalem geweiht, nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Seht euch vor, dass ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe. Und wie gesagt, jetzt darf man sich von Esra und Nehemia nicht verwirren lassen. Man kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber entweder sind Ahasveros in Esra und Artaxerxes in Nehemia einmal der hebräische und einmal der griechische Name für ein und dieselbe Person, oder es ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Da müsste man jetzt mit unterschiedlichen Alttestamentlern unterschiedliche Richtungen gehen, aber das ist für uns nicht so wichtig. Entweder es war der gleiche Mann oder es war der direkte Vorfahr. Und was Nehemia hier tut, ist Folgendes. Er sagt quasi damit, mit dieser Sache, ich bin der Meinung, dass da in der Vergangenheit in Bezug auf die Grabstätte meiner Väter eine politische Fehlentscheidung getroffen worden ist. Möglicherweise wäre es gut, wenn du deine Entscheidung revidierst oder wenn du deine Familienentscheidung revidierst. Und das war jetzt nicht exakt das, was Mundschenke in der Regel ihren Herrschern so gesagt haben, behaupte ich jetzt mal. Es sei denn, sie hatten ein äußerst morbides Interesse an der zeitigen Pensionierung. Aber genau das sagt Nehemia, dass ein König einen Fehler gemacht hat. Und die Antwort habe ich vergessen. Die Antwort ist eine kurze von Nehemia, von Artaxerxes. Da heißt es einfach nur, was bittest du also? Also das ganze Trara und die ganze emotionale Aufmerksamkeit wird quasi erledigt mit der Frage, was bittest du also? Und Nehemias Reaktion ist richtig genial und die sollten wir uns merken. Das ist Nehemias Reaktion. Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Israel hat geopolitisch nie eine besonders große Rolle gespielt. Da muss man sich nichts vormachen. Aber das Interessante ist die Reaktion hier von Nehemia. Sein erstes Gebet bis Kapitel 2 hat sich über 4 Monate hingezogen. Und das zweite Gebet ist hier so ein Blitzgebet, ein Reflex quasi, das er wahrscheinlich in einem guten Sinn automatisiert hat. Und das heißt auch, ne, wenn wir in ganz konkreten Situationen mit Gott rechnen, dann bedeutet es auch, dass er uns von Dingen wie Angst und Furcht dann, wenn es nötig ist, auch erlöst und befreit. Und dieses, ich betete zu meinem Gott oder ich bete zum Gott des Himmels und sprach zu meinem König, das finde ich eine geniale Reaktion. Und ich frage mich ernsthaft, wie oft unsere Gespräche, also jetzt, ich meine jetzt nicht in Salem, aber unsere zwischenmenschlichen Gespräche, wenn wir mit anderen uns unterhalten, aussehen würden, wenn wir uns da ein bisschen dran orientieren. Ich betete zu meinem Gott und sagte zu meinem Partner. Ich betete zu meinem Gott und sagte zu meinem Chef. Ich betete zu meinem Gott und sagte zu meinem Feind. Wenn der Satz käme, bevor wir dann anfangen zu reden und irgendwelche Sachen zu tun. Möglicherweise wird sich dann das eine oder andere ändern. Und vielleicht ist es für uns auch ganz, ganz sinnvoll, da mal drüber nachzudenken. Gefällt es dem König? Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Und das ist ein sehr wichtiger Moment. Wenn ich damals in Nehemias Situation gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas Dummes gesagt. Nehemia tut es nichts, weil er weiß, ne, die Mauer in Jerusalem, das ist nicht nur was, das mich betrifft, sondern eben auch mein ganzes Volk, und er und Gott arbeiten gemeinsam in der Situation an diesem Projekt, und es macht ihn dann auch ein bisschen mutig offensichtlich. Er kommt dann mit so einer kleinen Liste. Erster Teil der Liste. Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Er bittet um eine militärische Eskorte. Stellt euch das vor, wenn du, also Artaxerxes, wenn du jetzt gerade schon in Spendierlaune bist, dann hätte ich nichts gegen ein paar Royal Ranger. Und ach übrigens, auch Briefe an Asaph, den Aufseher über den Forst des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen will, wenn ich dann dort in Juda bin. Also, Mr. Perser-Chef, kann ich mir kurz deine königliche Kreditkarte ausleihen? Ich würde gerne auf dem Weg dahin bei XY die Materialien besorgen und hätte nichts dagegen, wenn du das bezahlst. Denk groß oder geh nach Hause. Das ist das, was er hier gerade ein bisschen tut. Und obwohl er wahrscheinlich immer noch weiß, dass das eine sehr brenzlige Situation ist, aber er weiß sich eben in der Gegenwart Gottes und er scheint zu realisieren, da geht gerade was, würde man heute sagen. Ich hätte gerne Polizeieskorte, würde ich bitten, für die finanziellen Kosten und für die Tempelzitadelle aufzukommen, dass wir dort anbeten können und die Mauer aufgebaut werden kann und unsere Stadt wieder florieren. Und zu guter Letzt wäre ich dann auch nicht undankbar für ein kleines, moderates Klinkerhäuschen mit akkurat gepflegtem Garten oder so. Das ist das, was da passiert. Und die Konsequenz des Ganzen, und der König gab sie mir, weil die gute und gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und das sind nicht nur Worte und Bibelspreche hier. Ich glaube, das hat mit der Realität Gottes zu tun. Nehemia hatte offensichtlich Mut, den beweist er in der Geschichte an ganz, ganz vielen Stellen, aber er hat sich nicht nur auf seinen Mut verlassen. Er war offensichtlich gut positioniert und vorbereitet, aber er hat nicht ausschließlich darauf vertraut. Er hat seine Strategie scheinbar penibel und detailliert durchgeplant, aber er hat sich nicht nur auf diese Vorbereitungen verlassen, sondern er war da mit Gott mit dabei. Und ich glaube, wenn es einen Ort frei von Ängsten und von Furcht und von menschlicher Beschränkung gibt, dann ist es in den Händen des guten und gnädigen Gottes, von dem er hier spricht. Und deshalb lassen wir Nehemia für heute hier zurück. Wir holen ihn dann das nächste Mal wieder ab. Aber ich komme trotzdem noch mal kurz zurück zum Ende, zu der eingangs gestellten Frage. Was treibt dein Herz um oder was ist dein Problem? Was lässt dein Herz gebrochen zurück? Bist du jetzt schon in der Lage, das zu identifizieren? Vielleicht bist du das. Dann schreib es dir irgendwo auf, wenn du willst. Oder bitte Gott, es dir zu zeigen, wenn du es noch nichts hast oder noch nichts dir durch den Kopf schwirrt. Es gibt in der Bibel ein relativ unübersehbares Muster von Menschen, die genau mit solchen Aufgaben dann betraut worden sind. Mose hält die Unterdrückung und das Joch der Israeliten nicht mehr aus und Gott sagt, in Ordnung, du geh. David hält das Lästern und den Spott Goliaths nicht mehr aus und Gott sagt, alles klar, dann bekämpf du ihn. Esther hält den Gedanken an einen möglichen Genozid ihres Volkes nicht mehr aus und Gott sagt, in Ordnung, dann befrei du sie. Ja, also diese Sachen, die Hand in Hand gehen bei Menschen in der Bibel, das ist bei uns heute noch genauso. Und es gibt keinen Grund zu denken, dass es anders wäre. Paulus hält es nicht aus im Neuen Testament, dass die Heiden das Evangelium von Jesus nicht kennen und Gott sagt, in Ordnung, dann nehme ich halt dich. Was ist dein Problem? Was treibt dein Herz um? Mauern liegen in unserer Gesellschaft überall in Trümmern. Kinder müssen jeden Abend hungern schlafen gehen. Es werden viele Leben abgetrieben. Menschen werden wie Ware verhandelt. Armut verkrüppelt den menschlichen Geist. Und es gibt immer noch so viele, auch in unserem und eurem direkten Umfeld, die keine Ahnung davon haben, wer Jesus eigentlich ist. Nehemias Leben ist von hier an nicht leichter geworden, aber er hat es in der unmittelbaren Nähe seines Gottes gelebt. Und deshalb nochmal die Frage, was willst du zu deinem Problem machen? Und die Frage sollt ihr mit nach Hause nehmen. Amen.